Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 266. Podcast-Folge, welche wir am 28. Oktober aufnehmen, und wir sprechen in dieser Folge im Detail über die Niederlage unseres HSV in Elversberg, gehen in die Voranalyse zum Heimspiel am Sonntag gegen Nürnberg und sprechen am Ende auch nochmal über die große Herausforderung DFB-Pokal in Freiburg am Mittwoch. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin Moin, Moin Moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Auch in dieser Folge müssen wir auf Lars verzichten. Wir sollen liebe Grüße ausrichten. Nächste Woche sollte er wieder dabei sein. Und wir starten jetzt wie gewohnt mit den Partien, welche wir uns im Detail neben dem HSV angeschaut haben. Es war der zweittorreichste Spieltag aller Zeiten in der zweiten Liga mit 45 Toren. Der torreichste ist ein lustiger Funfact. Kleine Geschichtsstunde im Volksparkgeflüster. In der Saison 2020-21 am 32. Spieltag fiel ein Treffer mehr, 46. Und auch da gab es ein 8:3, nämlich Paderborn in Aue. Und der beste Spieler war Dimitri Nazarov mit einem Hattrick für Aue. Also er hat immerhin seine Statistik damals gut aufpoliert. Ja, und jetzt sprechen wir mal über drei Spiele, die zu diesen 45 Toren beigetragen haben. Lasse, dein Spiel war der 4. gegen den 6. vor dem 10. Spieltag wohlgemerkt. Das Ergebnis klingt nach einer klaren Angelegenheit für den neuen Tabellenzweiten. Hannover ist offensichtlich voll da jetzt.
Ja, kann man so sagen. Magdeburg vergibt in der 6. Minute das 1:0, knapp nach einem Standard. Wenn das reingeht, läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Aber wir wissen, dass das Fußballspiele nicht im Konjunktiv stattfinden. Haben wir leidvoll auch beim HSV oft ertragen müssen. Und ja, dann kommt Moroja mit dem ersten Abschluss für 96, der noch abgewehrt wird, und aus der anschließenden Ecke köpft dann Vogelsammer das 1:0 ein in seinem 200. Bundesligaspiel, sein 55. Tor, eigentlich eine ganz gute Quote tatsächlich. 23. Minute erhöht dann Vogelsammer auf 2:0 nach einem Abwehrpatzer von Magdeburg, also der hat an dem Tag richtig Bock gehabt als Jubilar. Und Kars Luft in der 39. Minute für Magdeburg knapp übers Tor und verpasst so den Anschluss vor der Halbzeit. Wäre da drin gewesen, wäre vielleicht nochmal was gegangen. Nielsen dann in der 75. Minute mit dem 3:0. Ja, insgesamt Hannover sehr effizient und gut. Magdeburg auch nicht schlecht, aber irgendwie so ein bisschen brotlose Kunst. Und Hannover springt mit diesem Sieg von Platz 9 auf Platz 2 tatsächlich.
Ja, drei Tore bei dir und der neue Tabellenzweite. Bei mir gab es immerhin 7 Tore. Ich hatte mal ein bisschen Glück und Aufregung. Aber meine Überschrift zu dem Spiel wäre: Oh je, Schalke. Also 3:4 zu Hause gegen Fürth verloren. Zur Halbzeit stand es 1:3 und es gab Pfiffe seitens der eigenen Fans. Also die Mannschaft wurde mit Pfiffen in die Halbzeitpause verabschiedet. Dann flog in der 48. Minute Sanchez mit Gelb-Rot vom Platz und Fürth erhöhte auf 1:4 in der 62. Minute. Das Spiel war da eigentlich schon zu Ende, weil von Schalke kam bis dahin viel zu wenig. Während Fürth sich nach der Trennung von Trainer Zorniger und Sportchef Azusi und Interimstrainer Haas sehr konzentriert zeigte, zumindest über weite Teile des Spiels, und auch eine sehr gute spielerische Leistung an den Tag legte. Insbesondere Gotha war Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Kleeblätter. Schalke wachte viel zu spät auf und hat das Spiel am Ende noch ein bisschen spannender gestalten können durch den Anschlusstreffer von Seguin in der 78. Minute. Fürth hätte vorher schon auf 1:5, 1:6 stellen ja fast schon müssen. Schalkes Defensive war in der ersten Halbzeit desolat. So kannst du in der zweiten Liga nicht bestehen. Bei Fürth wird vieles von den kommenden Personalentscheidungen abhängen und am Ende das 3:4 von Schalke, ja, vielleicht noch ein bisschen Ergebnismakulatur, aber es reicht halt nicht, erst aufzuwachen, wenn man mit Glück irgendwie das 2:4 macht. Also das funktioniert so nicht bei Schalke, da sieht es wirklich nicht gut aus. Und dann gebe ich an dich weiter, Bürger, und zu einem Spiel, bei dem man sagen kann, wenn die Top 3 verliert, dann freut sich Berlin, vor allen Dingen, weil ihr Anteil daran auch nicht unwesentlich war.
Ja, ich finde, wenn man jetzt so guckt auf die Tabelle über die Spiele, die wir jetzt angesprochen haben, du hast, Lasse, mit Magdeburg und Hannover, und da haben wir drüber gesprochen, dass Magdeburg bei uns zu Gast war als Top-Team, die sind jetzt Platz 9. Wir haben drüber gesprochen, dass Fürth und Schalke, der Sieger davon, kommt ein bisschen weg von unten, Fürth jetzt mit Platz 11, und dann natürlich, so eng wie die Tabelle ist, KSC oder auch ungeschlagen, dann kommt Hertha zu Besuch und man denkt, Hertha, das wird dieses Jahr vielleicht auch nicht das Große. Und dann plötzlich gewinnen die auswärts bei bis gestern oder vorgestern ungeschlagene KSCer in einem Spiel, wo man das eigentlich mehr ausgeglichen war, als das Ergebnis vielleicht angibt. KSC vergibt noch in der ersten Halbzeit den Elfmeter, wo vielleicht die Möglichkeit war, nochmal in Führung zu gehen, kommt dann dennoch zur Pause mit einer Führung. Kurz vor Ende macht noch Wanicek den Treffer rein. Dann nach der Pause schnell den Ausgleich von Hertha und dann war eigentlich schon Herthas Rückstand wieder eingeholt. Und dann kommt Hertha auf 2-1 und 3-1. Insgesamt die zweite Hälfte auch von vielen gelben Karten auch dann auch ein unruhiges Spiel, was dann aber auch im Endeffekt dann zeigt, wie eng die Liga ist, dass man denkt, man kann einfach tippen, dass KSC zu Hause gewinnt. Habe ich gemacht und Wettanbieter freut sich über das Geld, denn ich habe dadurch klar verloren. Für mich war das ein bisschen eine Überraschung, dass Hertha in Karlsruhe dann 3 Punkte holt, aber eine andere Überraschung am Spieltag gab es ja dann auch.
Ja, und zwar in Elversberg, wo unser HSV eine frühe 0-1-Führung verspielte, geht am Ende mit 4-2 unter und kassiert auch noch im Namen oder in Person von Jonas Meffert eine gelb-rote Karte. Es hätte nicht viel schlechter laufen können. Und warum es so lief, versuchen wir jetzt aufzuarbeiten. Lasse, Steffen Baumgart brachte erwartungsgemäß Perrin für den gesperrten Kapitän Schonlau. Ansonsten blieb alles unverändert in der Startelf. Aber ich glaube, taktisch war die gewohnte Struktur ein bisschen eine andere zu Beginn des Spiels beim HSV, oder?
Ja, für mich sah es nach Viererkette aus, was Wyscout auch so unterstreicht. Jedoch habe ich im Real Life meiner Spielphase nochmal geguckt und Meffert hat sich schon relativ oft fallen lassen, so dass es dann gegen den Ball oft eine Fünferkette war. Aber rein systemtaktisch kann man es, glaube ich, Viererkette nennen, weil es mehr Viererkette war als Fünferkette. Aber es war wie so ein bisschen Best of Both Worlds. Und ja, die Anfangsphase war dann so ein bisschen umkämpft, finde ich, direkt mit Vorteilen für Elversberg, wie ich finde. Und die haben es, finde ich, in den ersten 15 Minuten erstaunlich oft geschafft, schnell in den Strafraum vom HSV zu kommen. Die haben das Mittelfeld super oft überbrückt und waren direkt irgendwie vorne. Also das war richtig schnelles Direktspiel von Elversberg, was richtig gut anzusehen war. Und da hat der HSV nicht irgendwie kein Mittel am Anfang gefunden. Und dann passiert eigentlich das, was sich jedes Team im Auswärtsspiel erträumt. Erster richtige Angriff des HSV. Tom B. stark im 1 gegen 1 auf der linken Seite, dann mit flacher, schöner, scharfer Hereingabe und am zweiten Pfosten steht Selke und schiebt ihn rein. Also eigentlich erste richtige Offensivaktion, erste Torchance und der HSV führt. Ja, und nennt mich arrogant, aber in dem Moment dachte ich, das gewinnen wir heute. Weil ich mir dachte, damit muss Elversberg erstmal klarkommen, dass wir jetzt so früh aus der ersten Aktion direkt ein Tor machen und quasi ihnen direkt den Zahn gezogen haben und ihren Spielplan quasi gecrashed haben. Ja, nach dem Tor war das Spiel dann wieder eher ausgeglichen, aber das kennen wir ja mittlerweile vom HSV. Also, dass wir visuell nicht immer die totale Spielkontrolle haben, sondern immer also eine gewisse Passivität, böses Wort, Triggerword jetzt hier an der Stelle, immer so ein bisschen mitschwingt, das wissen wir ja mittlerweile. Ist es ja auch so ein bisschen gewollt, glaube ich, von Baumgart, dass wir nicht immer die komplette Spielkontrolle haben, sondern dass wir immer den Gegner auch so ein bisschen locken. Daher war ich in dieser Phase eher noch nicht nervös, sage ich mal. Ich habe gedacht, ja, okay, das sieht alles noch einigermaßen kontrolliert mit kleinen Abzügen der B-Nöte aus. Und ja, wie war es um deine Gefühlslage bestellt, Nando? Trifft meine Einschätzung auch deine Einschätzung der ersten 15 Minuten?
Also absolut. Ich habe mir hier nämlich ein paar Punkte auch aufgeschrieben, auch wenn es natürlich deine Anfangsphase ist, um auf meine überzuleiten. Und ich finde es ganz interessant, wie du das Spiel von Elversberg beschreibst, denn die Aussage vom Sky-Kommentator fand ich sehr passend und die trifft ja genau das, was du beschrieben hast. Und auch das, wie wir in der Voranalyse in der vergangenen Folge daran angegangen sind, wie Elversberg spielen will. Zweikampforientierter Geschwindigkeitsfußball. Und ich finde, das passt sehr gut.
Genau das war's.
Elversberg wollte in die Zweikämpfe und immer Tempo, Tempo, Tempo nach vorne. Und diese defensive Grundordnung, die du beschreibst, ist mir exakt so aufgefallen. Wir hatten eine echte Viererkette mit Elfhatli und Perrin als die Innenverteidiger und Katterbach und Muheim wirklich als Außenverteidiger. Und dann immer Meffert, der sich in die Innenverteidigerkette hat zurückfallen lassen in der defensiven Struktur, um dann diese Fünferkette zu bilden. Und davor eben Reis den Raum gelassen hat, um als freier Box-to-Box-Player auch defensiv dann die Räume zu füllen. Interessant fand ich, da gab es zwei Kameraeinstellungen, die mir aufgefallen sind, wo der HSV sich sortierte, wie sich Dompe und Königsdörfer aufgestellt haben. Die waren beide im Zehnerraum, so auf den Halbpositionen, haben so eine Art Dreieck gebildet mit Selke davor. Das war so dieses defensive Konstrukt gegen den Ball. Und nach vorne ganz klar, wie du es richtig gesagt hast, die klassische Viererkette und eben Reis, wie wir ihn kennen, dieser Box-to-Box-Player, der in jeden Halbraum vorstößt, links wie rechts und dann den Ball auch fordert und weiter verarbeitet, während Meffert dann genau das tun soll, was er am besten kann. Im Zweifel einen Ball abfangen und direkt wieder nach vorne spielen. Und dieses frühe 1-0 verändert natürlich die Spielausrichtung und auch die taktische Herangehensweise des HSV, denn die fingen danach an, etwas mehr ins Pressing zu gehen, um die Geschwindigkeit im Spiel von Elversberg zu unterbrechen und fing auch an, und das haben wir gegen Magdeburg auch sehr positiv erwähnt und gesehen, das Spieltempo zu variieren, auch mal hintenrum zu spielen, um eben diese Geschwindigkeit aus dem Elversberger Spiel rauszunehmen. Elversberg lief dann ab dem Rückstand und insbesondere dann so zwischen der 15. und 30. Minute viel hinterher, musste sehr, sehr viel investieren und löste die eigene Viererkette auf und agierte bei Ballbesitz aus einer Dreierkette. Die versuchten, dieses Mittelfeldzentrum zu überladen. Da war aber kein Durchkommen, weil der HSV auch zentral mit Dompe und Königsdörfer eben eingerückt eine unglaublich kompakte Struktur da im Mittelfeld hatte. Zutreffend ist auch hier wieder die Aussage des Sky-Kommentators, der HSV hat Elversberg ein wenig den Stecker gezogen und die Gastgeber kommen nicht mehr ins Tempospiel. Das deckt exakt das, was ich bis ungefähr zur 30. Minute genau so gesehen habe. Elversberg erhöhte das Risiko, rückte weit auf, hatte im Pressing teilweise drei Spieler in unserem Strafraum, wenn wir versucht haben, ein bisschen das Tempo zu verschleppen. Aber alles ohne nennenswerten Effekt. Es gab insgesamt zwischen der 15. und 30. Minute offensiv auf beiden Seiten eigentlich nur zwei Flashes, wenn man so will. Der eine Kopfball von Selke ist ein nennenswertes Highlight auf unserer Seite und ich glaube, ein Torabschluss von Elversberg oder ein Distanzschuss ist der andere. Man könnte wirklich sagen, beide Mannschaften haben sich hier neutralisiert. Das war so mein Eindruck und das gibt auch Y-Scout her. Ballbesitz, Zweikampfquote, Passgenauigkeit und Ballgewinne pro Minute bei beiden Mannschaften identisch. Aber genau wie du es gesagt hast, Latte, so war auch mein Eindruck. Ich habe die Spielkontrolle bis zur 30. Minute eher beim HSV gesehen, Bürger. Für mich war der HSV näher am 0-2 als Elversberg am 1-1, weil aus meiner Sicht unsere wenigen Offensivaktionen dynamischer und mit mehr Gestaltungsraum gespielt wurden. Ich fand uns da jetzt besser.
Ob ich jetzt besser fand, weiß ich nicht, ob ich das zustimme. Oh. Ich habe ein bisschen was anderes gesehen, glaube ich.
Alles klar.
Für mich war das halt dieses, mir ging es genauso wie Lasse, 6 Minuten, 1-0, das kann nicht schief gehen. Und dann auch, weil wir eigentlich bis zum Ende der ersten Halbzeit ist ja fast nichts in einigen der Strafraum passiert. Elversberg hatte viele gute Intentionen, hat die Intensität hochgehalten, kam nicht durch. Wir versuchten auch ab und zu, kamen aber auch nicht durch. Immer ist das Spiel im Mittelfeld passiert, hat sich immer da irgendwie herausgestellt und immer ist ein Zweikampf gewesen, immer ist ein technischer Fehler gewesen von beiden Seiten, wo der Ball verschleppt worden ist. Und insgesamt fand ich, und jetzt mal ausgeklammert dafür, dass es 1-1 in die Pause geht, ich fand das nach der 6. Minute, fand ich das ein verdammt schwaches Fußballspiel. Ich fand es nicht schön. Es war halt dieser Powerfußball, wo Elversberg richtig alles reingehauen hat. Der HSV hat richtig dagegen gehalten. Aber der HSV hat auch nicht gut gespielt. Der HSV hat so viele kleine technische Fehler genommen. So viel, dass das Spiel verschleppt mit zu vielen Ballbekontakten und so weiter. Leider haben wir dafür keine Statistik. Aber ich bin mir sicher, dass wir Passstaffetten mit ein oder zwei Kontakten sind da sehr, sehr wenige davon. Denn gefühlt brauchten wir immer eine Sekunde oder zwei mehr, um irgendwie zu entscheiden, was machen wir jetzt mit dem Ball. Und Elversberg hat sich im Laufe des Spiels, oder im Laufe der ersten Halbzeit zumindest, aus meiner Sicht, sich in das Spiel reingebissen. Und der HSV mit dieser Passivität hat gedacht, wir sind 1-0 vorne, alles läuft nach Plan, denn die kommen zu nichts. Und dann plötzlich der Schuss von der Distanz, ob der jetzt abgefälscht ist, ich sehe das nicht ganz deutlich. Egal, es klingelt. 1-0 und das war auch die erste so richtig nennenswerte Aktion von Elversberg, wo man gedacht hat, der Schuss geht aufs Tor und das war's dann auch. Denn im Endeffekt zur Pause steht bei Y-Scout also große Chancen, die notiert sind, ist das Tor von David Selke und der Schuss von Aslani. Und damit geht's dann mit diesem 1-1 in die Pause und ich habe mir schwer getan mit, was machen wir jetzt mit der zweiten Halbzeit? Denn irgendwie sind wir qualitativ auf dem absteigenden Ast Und Elversberg hat sich irgendwie so ein bisschen ganz ruhig wieder in das Spiel reingekämpft. So ging es mir zur Pause und glaube, Nando, das deckt sich nicht mit dem, was du gesehen hast.
Ja, zumindest nicht bis zur 30. Minute, aber ich würde dir zustimmen, dass ab der 30. Minute genau dieser Wechsel im Spiel stattgefunden hat. Für mich war da ein Spannungsabfall beim HSV, der immer weniger anfing gegenzuhalten und sich immer mehr zurückzog und nicht mehr so richtig partizipieren wollte. Und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, Bürger, dass man aus der Sicherheit der 0:1 Führung immer teilnahmsloser wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was einem dann vielleicht auch visuell nicht so gut gefällt, weil es genau auch die Gefahr war, die wir in der Voranalyse angesprochen haben. Und der Ausgleich ist ja im Grunde ein Zeichen unserer Passivität. Da stehen 5 Spieler am Strafraum und gucken zu, wie Aslani sich, glaube ich, 3-mal um die eigene Achse dreht, bis er abschließt. Also das darf doch nicht passieren. Völlig egal, wer vorher den falschen Pass spielt. Da steht eine ganze Fünferkette am Strafraum und guckt zu, wie Aslani sich hin und her dreht und dann abdrückt. Entschuldigung, was ist da los? Und ich hätte an Baumgarts Stelle die Halbzeit genutzt, um personell etwas zu ändern. Wir hatten in der ersten Halbzeit 2 Torschüsse. Ab der 25. Minute kein Abschluss mehr. Elversberg erzielt den Ausgleich. Und ich verstehe nicht, warum Baumgart nicht zur Halbzeit im Mittelfeld einen Wechsel vornimmt. Bei dem Kader kann man auch mal zur Halbzeit reagieren und damit auch mal ein Signal senden. Aber es geht eben, dadurch, dass es nicht passiert, in der zweiten Halbzeit genauso weiter wie zum Ende der ersten Halbzeit, was du kritisiert hast, Bürger. Wir sehen sehr aktive Elversberger, die nichts anderes machen als sonst auch. Aggressiv im Zweikampf, hohe Laufintensität und Stress auf den HSV. Und der hatte seine Spannung, die er zum Ende der ersten Halbzeit verloren hat, auch dann, glaube ich, komplett in der Kabine gelassen. Die kamen überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe und ließen sich den Schneid abkaufen. Wir haben mit Anpfiff der zweiten Halbzeit in der ersten Viertelstunde 38% gewonnene Zweikämpfe. Das ist der schlechteste Wert im ganzen Spiel. Nach vorne passiert nichts, kein Torschuss, gar nichts. Folgerichtig kassieren wir das 2:1, nachdem Ferro den Schuss auch nicht sauber zur Seite pariert, sondern nach vorne abprallen lässt und Aslani steht dann da halt goldrichtig. Ich will gar nicht so sehr auf die Fehlerkette beginnt mit Dompe eingehen oder auf einen möglichen Fehler von Heuer Fernandes, denn wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen und mir hatte es imponiert, wie stark der HSV gegen Magdeburg auf negative Ereignisse während eines Spiels reagierte, nämlich auf den Platzverweis von Bascho und dem Gegentreffer kurz danach durch den Elfmeter. Da hat der HSV Charakter gezeigt und gesagt, nein, nein, nicht heute, nicht mit uns. Diesmal blieb die Reaktion aus. Das Gegentor veränderte nichts in unserem Spiel und auch nichts bei Elversberg. Wir blieben fahrig, ohne Spannung, Elversberg aggressiv und im Pressing. Beide Mannschaften spielten im Grunde unverändert weiter. Und das Problem ist, dass der HSV einfach dadurch auch nicht wach wird. Das Offensivspiel ist nahezu eingestellt. Wir haben zwischen der 45. und 60. Minute Angriffe pro Minute 0,2. Das ist der niedrigste Wert des HSV im gesamten Spiel. In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit waren wir schon nur noch bei 0,24. Also es ging weiter runter. Wir lassen Elversberg spielen, gehen nicht mehr drauf. Wir stellen auch das Pressing nahezu ein. Für mich war das absehbar, eben nach der Endphase der ersten Halbzeit und der fehlenden Reaktion in der Halbzeitpause. Und es war ein Rückfall in die Spiele zu Saisonbeginn, wo diese Passivität viel zu lange dauerte. Die Reaktion unseres Trainers folgte dann in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel, dann einfach alles umwerfen. Ja, Bürger, und das Ding wird mit einem 3:1 belohnt, direkt im Anschluss.
Jo, das perfekter Effekt von den 3:1.
Ja, es ist bitter.
Ich hab mich so ein bisschen gewundert eigentlich, dass er auch so lange gewartet hat, bis er gewechselt hat, weil ja. Für mich war das auch absehbar. Wir haben das jetzt angesprochen, erste Halbzeit. Dann auch in der zweiten Halbzeit, da gehst du noch 2:1 zurück und wartest immer noch.
Mhm. Also als Einwurf, also darüber wundern, dass Baumgart spät wechselt. Wir wissen mittlerweile, dass ja. er auch in Situationen, wo jeder andere Mensch sagt, jetzt muss was passieren, er trotzdem noch mal 10 Minuten länger wartet als jeder andere Trainer.
Also doch schon. Noch Walter 2,0.
Egal.
Wollte ich nur mal einwerfen. Ich verstehe, was ihr meint, aber also wenn man jetzt das seine vorigen Spiele sieht, ist es jetzt nichts, was er nicht vorher schon auch so getan hat, ne?
Aber man darf es ja kritisieren, weil in
natürlich,
dem Spiel
ja, das ist.
Aber wir können nicht am das eine Wochenende sitzen und den Kader für die Breite loben, für die Einstellung, wie man sich für sich gegenseitig anspricht Und dann wird das auch nicht ins Spiel gebracht. Und ich finde ja auch immer, Baumgart tut sehr viel davon, in Pressekonferenzen und so weiter das zu loben, dass er dann nicht wechselt, wage ich dann auch so ein bisschen zu bezweifeln. Zumal er Spieler reinbringt, die dann auch das Spiel verändern sollten. Und Nando, du hast es angesprochen, dann geht es mit plötzlich 3-1 hinten und plötzlich ist das eine ganz andere Situation. Aber der Wechsel blieb ja auch unfair. Da passiert ja nichts. Und das ist, was mich auch so ein bisschen enttäuscht hat, ist halt, dass wir diesen Leerlauf, der jetzt die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit war, der die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit war und jetzt auch die zweite Viertelstunde, da passierte nichts. Vom HSV kam nichts. Bis auf 75. Minute, wo wir eine Chance hatten, aber die damit endet, dass zwei Elversberger Spieler den Kopf zusammenknallen, der Schiri zu Recht, weil es eine Kopfverletzung ist, abpfeift und meffert sich dadurch durch überhastetes Meckern sich eine gelbe Karte abholt, wo ich gedacht habe, das zeigt mir der Sinneszustand unserer Führungsspieler, dass Meffert in so einer Situation aus meiner Sicht den Kopf verliert und sich da beim Freistoß oder einen zu rechten Abpfiff, was eine Kopfverletzung ist, sich da so schnell eine gelbe Karte abholt. Das finde ich auch als Führungsspieler, ist das für mich eine Enttäuschung.
Absolut. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Meffert war richtig auf Zinne und pöbelt nach einem Zusammenstoß des Gegners rum und kriegt gelb. Total dumm. Weil was pöbelt, die rasseln da mit dem Kopf zusammen und auch nicht wenig. Und das wird er auf dem Feld auch gesehen haben. Und das stelle ich ihm mal. Da dann rumzupöbeln, was erwartet er denn? Dass die einmal sich über den Kopf kratzen und dann wieder weiterspielen? Oder was, damit er ein Tor schießen kann? Also bitte, in welcher Welt leben wir denn? Also nee, also das war dumm. Auf Deutsch gesagt, was er da gemacht hat, da rumzupöbeln, total unnötig. Und wir wissen, das hat noch Folgen. Jetzt Spoiler. Und um was Positives rauszuheben, ich beginne mal positiv in diese Phase, ist die Wichtigkeit von Standards. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, Standards sind eine Waffe und auch in einem toten Spiel. Und leider war das Spiel viel toter, als ich es nach der 6. Minute gedacht habe, dass es sich entwickelt und auch gehofft hatte. Aber exakt dieses tote Spiel war es dann ja am Ende, was ich irgendwie letzte Folge irgendwie, weiß nicht, ob ich es gejinxt habe, aber ja, der HSV war mausetot zu diesem Zeitpunkt. Und aus dem Nichts trifft Selke dann nach einer erneut schönen Flanke von Muheim mit einem richtig guten Kopfball, wie er da hochstockt und ihn einnickt. Also einfach, aber effektiv. Ne? Und das war auch dann das Positivste, was ich aus dieser Phase rausnehmen würde, weil sich anschließend Meffert nach einem taktischen Foul, was quasi die exakt nächste Aktion nach der Ecke war, das taktische Foul von Meffert vor dem eigenen Strafraum. Dann kriegt er gelb-rot. Und alle am Pöbeln, Polzin regt sich so doll auf, dass er erst gelb kriegt, dann macht er weiter, kriegt nochmal gelb-rot auch. Ich weiß nicht genau, die Nerven liegen so ein bisschen blank, weil man weiß, man kriegt jetzt Schelte, wenn man das Spiel heute verliert. Aber dass dann alle nach zwei Aktionen, die ganz glasklar waren und auch nicht irgendwie unfair waren, sondern das war eine gelbe Karte und das von zweite taktische Foul war auch eine gelbe Karte, sich dann da so aufzuregen, finde ich auch irgendwie albern. Das macht den HSV in der Außenkommunikation, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ins hohe Regal greife, auch nicht gerade sympathischer. Wenn du irgendwie wegen berechtigten gelben Karten da so rumpöbelst. Natürlich liegen die Nerven blank, aber weiß nicht, ob das sein muss. Also ich bin in der Situation nicht drauf und sie sind natürlich alle so ein bisschen unter Adrenalin und Testosteron als Männer. Das ist mir schon bewusst. Aber irgendwie, das kam mir nicht sympathisch und nicht souverän rüber, dass dann plötzlich einmal läuft es nicht im Spiel und plötzlich rasten da alle aus und nur um Pöbeln und alle kriegen gelb. Also weiß ich nicht, ob das aber so zielführend ist.
Kurz eine Sache zu. Da kurz vor dem haben wir nochmal gewechselt. Haier und Ferrei kamen rein. Und ja, wir haben uns die Ecke, die wir uns da rausgekämpft haben, vor dem 3-2, da war ein Moment da, wo ich gedacht habe, jetzt kommt der HSV, jetzt kam irgendwie Tempo und das lässt man sich mit der gelb-roten Karte und auch der gelb-roten Karte für Polzin komplett wieder rausnehmen.
Mhm. Ja, ich habe mir dann auch in den 9 Minuten Nachspielzeit kam eigentlich gar nichts außer einer kleinen Aktion, wo es eine unverunglückte Flanke gab und Selke dann nicht genug Druck hat, den Schuss kriegt und das dann auch irgendwie beim Torwart endet. Ja, und stattdessen erzielt dann Robin Fellhauer mit einem wunderschönen Flänzer das 4-2. Und was mir an der Situation so ein bisschen sauer aufstößt, ist, wie Muheim da so ein bisschen halbherzig zum Ball geht in der Situation. Da habe ich nur gedacht, Mama Mia, Miro, schon erste Halbzeit nicht gut, zweite in der Situation auch nicht. Also er muss den einfach rausdreschen. Den muss er nehmen und dann weghauen. Aber vielleicht hatte er so ein bisschen Angst, nachdem er schon mal Strafraum letztens einen umgehauen hat, als er den Ball weghauen wollte und es schon Elfmeter gab. Hat er vielleicht Schiss gehabt, sich da zu spät zu kommen und dann den Gegner zu treffen, dann gibt es Elfmeter und dann ist das Spiel erst recht gelaufen. Von daher, das würde ich ihm vielleicht nur vorhalten. Aber insgesamt wirkte er mehr in der Situation so ein bisschen zu passiv. Ja, und das war es eigentlich schon fast in dieser Phase. Vom HSV kam da nicht viel. Ich habe nochmal geguckt auf die Statistiken und die Werte sind jetzt im Y-Scale auch nicht besonders hoch. Also die Attacks per Minute sinken sogar in der letzten Viertelstunde. Von 0,73 in der 75. Minute am Ende auf 0,42. Also es ist auch nicht das bedingungslose Aufbäumen und alles nach vorne werfen vom HSV. Es ist irgendwie so ein bisschen so ein Austrudeln, was in der Situation eigentlich so ein bisschen zu wenig ist. Ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, über die individuellen Fehler kann man natürlich jetzt in voller Breite diskutieren. Aber ich glaube, das machen wir nach einem Spiel mal nicht. Ja,
ich wollte mir jetzt auch rauspicken, sowas nicht gemeint. Nur in der Situation.
Verstehe ich total, aber ich glaube, wenn wir in Summe über das Spiel sprechen, dann sprechen wir jetzt nicht über die einzelnen individuellen Fehler. Ich habe nämlich nochmal die Notizen aus der letzten Folge geschaut und da wart ihr nicht ganz, also teilt meine Bedenken, wart euch aber sicher, dass es nicht auftritt, nämlich als ich sagte, die einzige Gefahr, die ich sehe und die ich mir immer nach all den Jahren bei mir mitschwingt, ist dieses HSV-Phänomen gegen vermeintliche Underdogs ein paar Prozent rauszunehmen nach zwei Siegen gegen Top-Mannschaften. Und was
passiert? Das ist passiert.
So, und genau das ist halt leider passiert. Und es ging halt, ich hatte noch gesagt, es gilt jetzt darum, gegen einen nicht so namhaften Gegner, kein Derby, kein Prestigeduell, kein Topspiel, ohne zwei Dieder auf dem Platz, weil Bobby und Bascho nicht dabei waren, die Spannung hochzuhalten. Das ist jetzt natürlich nicht passiert. Birger, würdest du sagen, dass das auch die Begründung für die Niederlage ist oder hast du andere Punkte gefunden, die diese Niederlage erklären? Oder ist es einfach, wir haben diese Prozente rausgenommen irgendwann in der ersten Halbzeit und die haben wir nicht wiedergefunden und dann gehst du halt so ein?
Also für mich war das ein Spiel, wo ich von vielen Spielern einfach über das technische Niveau, das taktische Gedenken von denen einfach enttäuscht bin. Also wenn ich bedenke, dass wir im Rückstand sind, was wir da an blöde Freistöße gemacht haben, da können wir drüber diskutieren, dass Elversberg hat sich schnell fallen lassen und so weiter. Aber wir sitzen hier auch im Podcast und sagen, wieso macht der HSV das nicht, wenn das mal ist? Lasse spricht das ja öftermals an, ich habe kein anderes deutsches Wort, aber diese dumme Sau, die sich mal fallen lässt und da Zeit schindet und so weiter. Das hat Elversberg einfach zur Perfektion getan und der HSV ist vollkommen reingefallen. Jetzt nicht um auf Ferrei rumzuhüpfen, aber Ferrei hatte eine Situation, da geht er ins Pressing, der Gegenspieler läuft in seinen Laufweg und ich weiß, es ist ein kleiner Schubser, aber der Spieler nimmt das an, fällt hin, zieht da wieder ein bisschen Zeit von der Uhr und der HSV wird noch mehr frustriert. Das ist eine Situation, wo Muheim dasselbe macht. Macht auch einen Freistoß, wo man denkt, lass das doch einfach sein. Und das ist eine Frustration, die habe ich, das gibt mir irgendwie dieses Gefühl, es ist irgendwie ein Wille da, aber irgendwie hat es einfach nicht funktioniert, weil es für mich auch halt es kommt drauf an, wie man so ein Spiel mit Konzentration und auch Elan dann auch zu Ende spielt. Und für mich war das einfach enttäuschend, dass so viele Spieler unter ihrem normalen Niveau sind. Und wir sitzen hier gefühlt jede zweite Woche, loben wir die Mannschaft für die Qualität. Und dann ein paar Wochen später dann wieder doch nicht, weil die Qualität dann doch nicht vorhanden ist. Und da muss sich jeder Spieler und auch jede Person im Staff sich irgendwie hinterfragen, wieso kann es sein, dass das Spannungsniveau irgendwie dann auch abfällt? Und wir sprechen jetzt mehrere Saisons darüber. Also
ja, ich glaube, für mich ist es so eine Mischung aus zwei Sachen. Einmal das, was Bürger eben auch schon gesagt hat, diese technischen Unzulänglichkeiten und Schwächen im Zweikampf im Mittelfeld, weil man hat, ich finde, bei dem Spiel selten. Bei anderen Spielen, so wie bei diesem Spiel, also bei diesem Spiel hat man es besonders gesehen, dass wer das Mittelfeld gewonnen hat, die Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen hat, das Mittelfeld dominiert hat, der war gut im Spiel. Als der HSV in der Anfangsphase so gut im Spiel war, die ersten 30 Minuten, wie du gesagt hast, Nando, da war der HSV griffig im Mittelfeld und hat auch mal Zweikämpfe gewonnen. Nachdem sie das nicht mehr getan haben, waren sie auch irgendwie komplett raus aus dem Spiel. Und was mir so ein bisschen Angst macht, warum ich diese Niederlage jetzt auch, ich will sie nicht zu hoch hängen, aber irgendwie das dann, man sieht das, dann kriegt plötzlich Meffert gelb-rot, dann dreht Polzin komplett durch auf der Bank, kriegt auch gelb-rot. Irgendwie, man dachte, der HSV ist da schon weiter, ne? Man sieht dann ein Spiel gegen Elversberg, wo es mal irgendwie nicht läuft und plötzlich verlieren alle die Nerven. Und das ist irgendwie, finde ich, irgendwie kein gutes Zeichen, auch für die kommenden Spiele. Also irgendwie gibt's da momentan anscheinend nur, ja, wir sind erfolgreich, dann haben wir uns alle lieb und alles läuft. Und einmal kommt so ein bisschen Gegenwind gegen Elversberg und plötzlich bricht das Kartenhaus so ein bisschen in sich zusammen und das ist irgendwie macht mir das so ein bisschen Angst, ehrlicherweise.
Du spielst dann natürlich auch auf die Aussagen von insbesondere Stefan Kunst
genau,
nach
richtig,
dem ja. Spiel an und auch Steffen Baumgart blies ja ans gleiche Horn und ich verstehe genau, was du meinst, dass man irgendwie dachte, wir hätten diese Phase am Anfang der Saison jetzt überwunden. Und jetzt wird das aber direkt von den beiden Verantwortlichen wieder aufgebauscht. Also Steffen Baumgart sprach ja auch von einer riesigen Enttäuschung und die Kritik und die deutlichen Worte der beiden sind ja irgendwo ein Stück weit Wasser auf meine Mühlen. Ich habe diese Punkte ja schon vor einem Jahr hier im Podcast immer wieder angebracht, wie es um vielleicht die Leadership-Qualitäten im Kader bestellt ist. Ich finde dennoch, dass man das kann man jetzt aus zwei Sichtweisen betrachten. Man kann natürlich sagen, es ist während den Anfängen, was Baumgart und Kunst jetzt probiert haben. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen den Eindruck, Stefan Kunst und Steffen Baumgart machen sich einen Tick zu einfach, denn mit Glatzel und Schonlau fehlten zwei Leader und auch Wortführer auf dem Platz. Das muss man ein Stück weit berücksichtigen. Und auch Steffen Baumgart muss sich hinterfragen, warum er vielleicht zu spät reagiert hat und vielleicht nicht sogar mal was in der Startelf verändert. Bisher hat uns Baumgart mit interessanten Maßnahmen überrascht. Immer wenn wir dachten, es gibt eine Startelf, hat er einfach mal einen oder zwei Spieler plötzlich draußen gelassen. Diese überraschende und für die Spieler auch unvorhersehbaren Mittel, die hat er ja eingestellt wieder. Und das ist dann für mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unverständlich. Und jetzt nehme ich nochmal Marco Richter als Beispiel. Marco Richter hat in den letzten Wochen keinen wirklichen Effekt auf unser Spiel gehabt. Wird immer als Erster ausgewechselt. Ausnahme Magdeburg. Da, wo der erste Wechsel taktisch aufgrund der roten Karte von Sebastian Schonlau nicht Richter betraf, sondern eben Dompe und dafür einen Innenverteidiger rein. Ansonsten wird er immer rund um die 60. Minute ausgewechselt und aus meiner Sicht leistungsbedingt. Warum ändere ich als Trainer nicht von Beginn an dann etwas? Warum reagiere ich in einem Spiel gegen Elversberg, wo der Spannungsabfall ab der 30. Minute offensichtlich war, nicht in der Pause? Die Kritik von Kunst als Sportvorstand ist das eine. Das ist vielleicht auch nochmal ein Wachmacher an ihn selbst, dass er den Kader in der kommenden Sommerperiode dann vielleicht doch nochmal anders aufbauen muss, jetzt wo er das vielleicht kennenlernt als in wirklicher Verantwortung. Dass der Trainer jedoch ebenfalls mit dem Finger auf die Mannschaft zeigt nach so einem Spiel und pauschal erstmal alles über den Kamm schert, das ärgert mich und zwar erneut, weil das ist diese Art von Baumgart, das ist nicht das erste Mal und das kommt bei mir nicht gut an, denn Bürger, für mich ist der Trainer auch hier mitverantwortlich.
Ja, natürlich. Baumgart trägt auch eine Verantwortung. Ich glaube, insbesondere, jetzt haben wir ein bisschen drüber gelacht, dass Baumgart wechselt nie vor der 60. Minute. Aber wenn ich als Trainer draußen stehe und sehe, dass ein Spieler oder ein Spiel uns aus den Händen läuft und dass ich sehe, dass einige Spieler hier einfach nicht dagegenhalten können und ich gucke auf meine Bank und ich habe da Poreba, ich habe Balde, ich habe Ferrei, ich habe Haier, ich habe so gute Spieler auf der Bank sitzen. Spieler, die ich in anderen Spielen gelobt habe für deren Leistung und sage, der Konkurrenzkampf ist immens, dann sitzen da doch auch Spieler und gucken sich an, was für eine Grütze da zusammengespielt wird und wundern sich, wieso komme ich erst rein, wenn es 3-1 steht. Da kannst du als Trainer auch aus meiner Sicht einen ganz klaren Schockeffekt setzen und sagen, so Leute, Richter raus, du funktionierst heute nicht und wer auch immer, Muheim vielleicht, wer auch immer es war, hätte man auch auswechseln können. Oder du gehst in die andere Schelle als Trainer, denn so zeigst du gibst du ein Signal an die ganze Mannschaft, ey Leute, wer nicht leistet, fliegt raus. Oder du sagst, ey, Marco Richter, jetzt, und es ist jetzt nicht nur auf Marco Richter, aber er wird halt immer ausgewechselt, weil er
ja, genau.
halt nicht gut spielt.
Ja.
Lieber Marco Richter, wenn du dann keine Leistung bringst, in den ersten 10 Minuten, dann geht's in der 55. geht's raus. Da hast du 10 Minuten Zeit, dich reinzubeißen. Dann hast du ihm auch ein bisschen Vertrauen gegeben und weißt, Poreba oder Ferrei, wer jetzt reinkommt, guckt, was er spielt, macht das besser. Da hast du den Spieler Vertrauen geschenkt und dann auch ein gleiches Zeichen an die Mannschaft gestellt. Und jetzt, nach 60 Minuten 3-1, das ist auch als Einwechselspieler plötzlich schwierig, da Schwung reinzubringen. Und wenn man dann bedenkt, das gefühlt aus meiner Sicht, kommt dann Schwung rein, wenn wir in der 73. Ferrei und Haier bringen, wo Ferrei vielleicht ein bisschen unsere Offensive belebt haben, dennoch auch er deutlich frustriert, deutlich doofe Freistöße, wo man auch denkt, das bringt dann auch nichts.
Was ja Kunz auch gesagt hat in seinem Interview ist, dass was ihn so ein bisschen ärgert ist, dass die HSV-Spieler, die am kürzesten dabei sind, noch die sind, die sich am meisten aufbäumen. Das hat man ja an Davy Selke gesehen. Der wollte und der hat auch seine Leistung gebracht. Aber dann hast du Spieler wie Muheim, hast du Spieler wie, wie Dompe kannst du vielleicht nennen, wobei er nie der große Motivator, sag ich mal, eben. Aber du hast auch andere Spieler wie Meffert, der sich dann gelb-rot abholt, die irgendwie nicht vorangehen. Und dann denkst du auch, ja, also irgendwann muss es dann auch mal passieren, auch wenn man dann selbst gerne einen neuen Vertrag haben möchte und sich selbst auch so ein bisschen als Führungsspieler sieht, dann muss man das auch nach außen zeigen und muss, dann dürfen einem nicht so die Nerven durchbrennen, weil man mal im verhassten Elversberg, im kleinen Elversberg mal zurückliegt. Also da muss dann auch mal aus den Spielern diese intrinsische Motivation kommen, nee, heute nicht. Und das habe ich nicht gesehen. Und was man natürlich aber auch zugute halten muss, um mal eine Sache so ein bisschen zur Verteidigung zu sagen, es wird natürlich auch ein bisschen alles aufgebauscht, ne? Die Dorfkicker aus Elversberg und was da alles im Fernsehen für ein Quatsch erzählt wird, das stimmt natürlich nicht. Die spielen nicht umsonst in der zweiten Bundesliga.
Absolut. Und da wollte ich gerade einsteigen, denn man muss Elversberg Respekt zollen. Die ziehen ihre Linie durch, sind ungemein effizient vor dem Tor. Und damit meine ich jetzt nicht die Chancenverwertung gegen den HSV oder das Annehmen von ein, zwei Geschenken. 18 Schüsse haben die abgegeben. 10 davon aufs Tor. 2 weitere wurden geblockt. Das ist eine bombastisch gute Quote. Elversberg, das zeigt, dass Elversberg sehr genau spielt und Lösungsansätze hat, die nicht irgendwie aus der Verzweiflung entstehen. Die haben eine klare Spielidee und das ziehen sie durch. Das ist eine reife Spielanlage und sie stehen zu Recht im zweiten Jahr als Zweitligist in der oberen Tabellenhälfte. Und ja, man kann in Elversberg verlieren und der HSV darf auch Spiele verlieren. Und das ist jetzt eine bittere Niederlage, aber es geht eben um das Wie. Und das Wie bewerten wir, oder ich zumindest, nach Spielen, bei denen diese lange passive Phase, mit der wir ein Spiel dem Gegner wieder hinlegen, dass die sich wieder gezeigt hat. Dass wir als beste Offensive der Liga zwischen der 25. und 75. Minute eine Torchance verzeichnen, ist für mich inakzeptabel. Das darf uns nicht passieren. Nicht mit so einem Kader. Ja, wir dürfen ein Spiel verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise. 50 Minuten ohne Offensivaktion ist für das, was in den Kader investiert wurde und was da an Qualität angeblich drinsteckt, unabhängig davon, ob es da einen Führungsspieler gibt oder nicht, da muss genug individuelle Qualität da sein. Und wenn der optische Eindruck dazu kommt, dass die fehlende Bereitschaft da ist, das fehlende Aufbäumen, dann ist diese Niederlage kritischer zu sehen als eine Lasse, bei der man zumindest optisch als Zuschauer, als Fan, als Podcast, als was auch immer, wenn man das Gefühl hat, dass da ein Aufbäumen stattfindet und man sich dagegen wehrt. Und wenn man das Gefühl nicht hat, dann betrachtet man eine solche Niederlage in Summe kritischer, oder?
Ja, natürlich. Also es muss ja wenigstens der Versuch da sein, dass sich alle dagegen stemmen, weil sagen wir, wir sind im 7. Jahr zweite Liga und irgendwann muss der Groschen, das ist jetzt ein bisschen plakativ, was ich sage, aber irgendwann muss der Groschen doch auch mal fallen und auch bei den Spielern, die jetzt schon mehrere Jahre dabei sind, muss doch mal, die wissen doch, was in Elversberg passieren kann. Ein paar dieser Spieler haben schon in Elversberg letztes Jahr verloren. Ich verstehe nicht, wie das denn einfach noch ein zweites Mal passieren kann. Das ist schon irgendwie, das ist schon fahrlässig.
Und es sind am Ende dann die Punkte, wo wir uns in den letzten Jahren am Ende darüber gesagt haben,
das sind die Punkte, die du holen musst, um aufzusteigen. Du gewinnst gegen die beiden besten Mannschaften, Düsseldorf und Magdeburg. Gut, Magdeburg ist jetzt auf Platz 9, war vielleicht doch auch so ein bisschen trügerisch dann, aber du gewinnst gegen die beiden bis dahin Top-Mannschaften oder eine der Top-Mannschaften in der Liga und dann holst du gegen Elversberg, verkackst du es wieder, sodass mindestens einmal eine Sektion der 3 Punkte schon wieder nichts wert ist. Was bringt dir das, gegen die oberen zu gewinnen und denen die Punkte wegzunehmen, wenn du dann wieder die einfachen Spiele verlierst? Das ist wieder, dadurch hast du eins der beiden Top-Spiele, ist schon wieder nichts wert. Also es ist, ja.
Es ist, wie sagte man früher so schön, es ist kompliziert zwischen uns und dem HSV aktuell, weil dann genau solche Spiele.
Ja, und das
Spiele
ist ja das, was einen so extrem ärgert. Ne? Es ist, man hat immer das Gefühl, jetzt, diese Saison wird's anders. Jetzt ist in den Spielern, der Groschen ist gefallen. Und dann kommt wieder genau das Gleiche. Und das Blöde ist, es ist ja nicht so passiert, du sagst, ja, okay, schade. Ne? Nächstes Spiel wird's besser. Sondern das ist schon wieder so eine Art und Weise, die wieder alles ins Wanken bringt. Wir merken jetzt ja, wie wir drüber diskutieren und wie die Medien drüber diskutieren. Alle sind sich einig, das war nicht einfach nur eine Niederlage, sondern das war eine Niederlage, die ganz klare Schwächen offenbart hat.
Der HSV ist aber in der Pflicht, uns da das Gegenteil zu beweisen und die Chance bekommt er natürlich auch. Wir sind ja auch erst am 10. Spieltag, aber ich denke, man muss und soll diese Diskussion auch führen und da genau hinschauen, Bürger, oder? Das ist schon wichtig, das zu diskutieren.
Also für mich ist es auch, weil ich jetzt, wo Lasse das eben so gesagt hat, mit diesen Punkten, die fehlen, ich habe jetzt eben die Tabelle aufgemacht und sehe gerade, dass wir mit einem Punkt sogar auf Platz 1, auf Platz 2 gesprungen wären. Mit 3 Punkten wären wir plötzlich wieder auf Platz 1, alles wieder im Soll. Und das ist jetzt nicht, Elversberg hat es sehr gut gemacht. Horst Steffen hat da was zusammengebaut, was wirklich gut performt.
Warte mal ab, ich würde die auch für die restliche Saison noch nicht abschreiben, wenn die so weitermachen.
Die liegen auch mit nach 10 Spielen mit 16 Punkten. Ist auch
mega.
Also sehr gut für Elversberg. Aber ich muss auch gestehen, ein Auswärtsspiel in Elversberg, wenn man aufsteigen muss oder will, dann muss man so ein Spiel gewinnen. Und deswegen finde ich jetzt auch, dass man auch jetzt mal ansprechen darf. Jetzt hat Baumgart auch Zeit gehabt, der Kader hat sich jetzt gefunden. Wir brauchen jetzt mal diesen Lauf von 3, 4, 5 Spielen, wo wir nicht verlieren. Ein Unentschieden, alles gut und schön, aber wo wir nicht verlieren.
Ja.
Und das ist mal wieder so ein blöder Punktverlust, den man eigentlich vermieden hätte können.
Oder eben eine Siegesserie auch gerne mal von 5, 6 Spielen. Auch das müsste der Kader eigentlich mal hergeben, dass du auch mal ein richtig nachhaltiges Statement setzt und mal mehrere Siege in Folge holst, um dich mal oben richtig vielleicht auch ein Stück weit abzusetzen, wo du dir eben dann auch mal Punktverluste, die völlig normal sind, auch mal erlauben kannst. Aber so ist natürlich wieder, um das vielleicht abzuschließen, das mediale Echo, alle verlieren und der HSV kriegt es nicht hin. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Schlussstrich unter diesem Elversberg-Spiel. Hätten wir gewonnen, wären wir Erster. Natürlich gewinnen wir nicht, wenn die Konkurrenz für uns spielt. Wir können es noch alles korrigieren. Es ist der 10. Spieltag. Aber ja, nach knapp einem Drittel der Saison kann man mal so kleine Nuancen auch mal diskutieren. Jetzt diskutieren wir aber nicht mehr, sondern kommen zum Abschluss unserer Spielanalyse zur Kategorie Man of the Match.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt linke Position zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Ja, so richtig viele Bewerbungen sind nicht eingegangen. Das ist so das Spiel, wo man den klassischen Joker ziehen kann. 2 Tore, Job erfüllt, Davy Selke zum Man of the Match lasse? Oder gibt es noch eine andere Option?
Ja, für mich gibt es da keine andere Option. Also er war auch für mich mit der Spieler auf dem Feld natürlich durch seine Tore, der auch irgendwie noch am meisten Willen ausgestrahlt hat. Mhm. Und das finde ich, ja, er ist ein erfahrener Spieler. Und das ist auch das, was ich gesagt habe, warum er uns eventuell weiterbringt. Weil er hat halt diese Attitude, ne? Er ist manchmal dieser Drecksack, der sich immer dauernd mit dem Schiedsrichter anlegt und mal Gelb abholt. Aber er ist auch der, wie man sieht, dann, wenn alle irgendwie scheiße sind, auch mal in die Bresche springt und seine Leistung bringt. So ein bisschen, ja, jetzt fehlt Glatze, macht Selkes halt. Das ist irgendwie schon ein Lichtblick so ein bisschen, ne?
Ist es auch. Und jetzt wollen wir mal hören, ob der Lichtblick auch so bei Lars.
Moin ihr Lieben und auch diese Woche noch einmal viele Grüße aus der Ferne. Von mir soll es natürlich auch ein Man of the Match geben für das Spiel in Elversberg. Und ja, der Einäugige ist unter den Blinden der König und insofern führt für mich kein Weg an Davy Selke vorbei. 2 Tore gemacht, am ehesten derjenige, der in Normalform gespielt hat über die 90 Minuten. Das war eine der einfachsten Wahlen, finde ich, der letzten Wochen. Ich bin sehr gespannt auf eure Folge, auf eure Rückschlüsse aus dem Spiel und freue mich dann in der nächsten Woche wieder mit euch zu diskutieren. Also, beste Grüße, liebe Grüße, viel Spaß und wir hören uns.
So, haben wir schon zweimal Davy Bürger. Gibt es noch mehr Liebe für unseren Mittelstürmer?
Ich kann auch nicht anders. ich dachte schon, ja, das wird Selke, weil 2 Tore, da kommt keiner drum herum. Ich habe dann auch gedacht, welcher Spieler hat sich sonst so von der Attitüde her, von dieses Reinbeißen irgendwie reingekämpft, auch so ein bisschen Verantwortung übernommen und so weiter? Das macht bei uns momentan oder in der Situation wie vorgestern nur Davy Selke. Und ja, ich würde auch gerne Ferrei sagen, weil irgendwie hat er das Spiel belebt, aber diese Situation mit den einen Spielern, wo er ihn da so einfach umschubst, wo ich dachte, tut mir leid, das muss Davy Selke sein.
Ja, auch ich ziehe den Stürmer-Joker und sag mir, wer seinen Job erfüllt und sich nichts vorzuwerfen hat und wirklich vorne auch in der Präsenz alles gegeben hat und versucht hat, irgendwie ein Wachmacher zu sein. Und wenn nicht mal 2 Tore von Davy Selke reichen, damit die Mannschaft aufwacht, dann kann er auch nichts dafür. Und für mich ist es dann auch Davy Selke. Und ich freue mich, dass wir nicht in das Robert-Glatzel-Loch fallen, sondern dass Davy Selke eine gute Form hat und für uns trifft. Und es ist dann auch keine Überraschung, dass die Punktevergabe unserer Hörerschaft nicht ganz so großzügig war. Wir haben auf Platz 3 Katterbach mit 4 Punkten. Auf 2 ist dann der andere beliebte Joker in unserer Hörerschaft, Daniel Fadli mit 9 und ganz vorne Man of the Match, 48 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an Davy Selke. Und dann schauen wir auf das nächste Spiel. Und wir gehen erstmal weiter im Liga-Alltag. Der Club aus Nürnberg ist zu Gast am Sonntag und die haben sich am Wochenende durch das irre 8:3 gegen Regensburg so richtig warm geschossen, stehen aber jetzt bei 3 Siegen in Folge und haben jetzt den zweiten Trainer aus dem Amt gedrängt. Personell war es im Sommer ein großer Umbruch, nicht nur auf Vorstandsebene. Der Stammtorhüter der Rückrunde, Karl Klaus, ist zu Union gewechselt, spielt allerdings keine Rolle. Dazu aber der Abgang von Can Uzun, Erik Wegesser, Jan Jambra und Nathaniel Brown, sowie das Ausmisten einiger ja bekannter Namen wie Manuel Winzheimer und Johannes Geis. Also da ist schon viel weggegangen bei Nürnberg. Die Mannschaft ein ganz neues Gesicht. Für Uzun wurde eine zweistellige Millionenablöse generiert. Und Nürnberg war auch sehr aktiv auf der Einkaufsseite im Sommer, allerdings eher für kleine Münze lasse.
Ja, kleine Münze, aber gute Namen, wie ich finde. Königstransfer, ganz klar, Julian Justwan, an dem wir auch dran waren, der ja angeblich schon fix beim HSV war.
Ja.
Und dann irgendwie doch nicht. Und dann gab es da Social Media und haha, der blöde HSV und keine Ahnung, war so ein bisschen Chaos. Der schlägt richtig ein. 8 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen. Also war auch der teuerste Neuzugang mit 1 Million Euro Ablöse. Dann haben wir noch Mahir Emereli von Dinamo Zagreb, der Kroate, Mittelstürmer. Auch bis jetzt keine schlechte Saison. Dann haben wir Florian Pick vom 1. FC Heidenheim, der auch schon mal gegen den HSV getroffen hat, auch ablösefrei, der Linksaußen. Dann haben wir Stefanos Tsimas, der auch schon eine Bombensaison spielt bis jetzt. 7 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage und das meistens sogar als Spieler, der eher als Joker reinkommt, also nicht Startelf immer spielt. Der ist ausgeliehen von Saloniki. Dann haben wir einen Spieler, der noch irgendwie gar nicht so wirklich spielt, aber auch einen Namen hat, Jani Serra, der ist von Aarhus aus Dänemark ausgeliehen, zeigt, dass die auch solche Namen geholt haben, aber die gar nicht spielen. Also das zeigt schon mal, dass sie schon Qualität dazugeholt haben. Dann haben wir zum Beispiel so Spieler, die noch nicht immer spielen, aber auch mal so an der ersten Elf klopfen, ist Raphael Lubach, der kam von Borussia Dortmund aus der U19, defensives Mittelfeld für 80.000 Euro, auch ein Talent. Dann haben wir einen Spieler, an dem noch der HSV dran war, im zentralen Mittelfeld, das ist Kaspar Janda vom MSV Duisburg. Der hat sich jedoch für Nürnberg entschieden, spielt dort auch regelmäßig. Ist vielleicht für ihn die richtige Entscheidung gewesen bei unserem Mittelfeld. Weiß ich nicht, ob er da so viele Einsatzzeiten bekommen hätte wie bei Nürnberg. Dann haben wir noch einen ganz alten Bekannten, Robin Knoche. Erfahrener Recke von 32 Jahren, Innenverteidiger von Union Berlin, kam auch ebenfalls ablösefrei. Dann haben wir noch Ondřej Karafiat aus Tschechien, aus der tschechischen Liga, ebenfalls Innenverteidiger, erfahren, 29 Jahren, ablösefrei. Dann haben wir einen Spieler, den ich auch gerne beim HSV gesehen hätte. Das ist Oliver Willardsen, der rechte Verteidiger. Der ist von Nordsjælland gekommen. Ich habe ja immer gesagt, ich hätte ihn gerne bei uns. Hat Bürger gesagt, ob der so realistisch ist. Ja, Nürnberg irgendwie, weiß ich nicht, ist da irgendwie dann wahrscheinlich ein bisschen aggressiver in den Verhandlungen gewesen. Da hat er sich für entschieden, ist auch Stammspieler. Und dann haben wir noch einen richtig erfahrenen Recken, den man auch noch kennt, vom VfL Bochum, Danilo Soares, der Linksverteidiger, ist auch ein Spieler, der immer ein gewisses Niveau abruft und die auch definitiv verstärkt.
Der größte Name vom FCN sitzt aber auf der Trainerbank. Miro Klose ist seit Sommer Trainer beim Club. Es ist seine zweite Station als Cheftrainer im Profifußball. Und ich bin wirklich gespannt, Bürger, welche Erkenntnisse du zu der fußballerischen Idee gefunden hast, die Miro Klose verfolgt.
Bevor wir zur fußballerischen Erkenntnis kommen, also Klose bei mir immer irgendwie so ein kleiner Geheimfavorit, obwohl er bei Bremen und Bayern gespielt hat, irgendwie so ein bisschen, so eine kleine Vorliebe hatte ich schon für Miro Klose.
Aber das ist heißt geil. Bei dir nichts, ne? Weil du mochtest auch zorniger und aber.
Genau.
Ja, aber Miro Klose bin ich, also Miro Klose schlage ich in die gleiche Kerbe. Miro Klose, ja, absolute Legende.
Gut,
also,
aber wenn Bürger irgendwie zorniger mag und jetzt auch für Miro Klose eine Schwäche hat, sag uns lieber, was
der
taktisch
Torschütze
macht.
Top-Torschütze der WM, Mann, vor dem echten Ronaldo aus Brasilien. Führt ja, ja. Immer noch Miro Klose mit den meisten WM-Toren. Das musst du erstmal hinkriegen. Und der ist mit 24 Jahren ja irgendwie oder 23 erst da aus der Kneipenliga in den Profifußball gewechselt. Der Typ, also es ist schon.
Ja, ja, also es gibt nichts über Miro Klose Schlechtes zu sagen, aber wir wollen ja wissen, wie er als Trainer ist. Und
ja,
nicht
erstmal noch ein bisschen Schlaftablette, aber ansonsten als Typ finde ich ihn super.
Also nochmal kurz zurück zu Oliver Willardsen. Es war auch in Dänemark sehr überraschend, dass er bei Nürnberg gelandet ist und nicht nur bei einer größeren Adresse. Da ist schon, da hat man sich auch gewundert.
Scouting, ja.
Nicht wegen der Ablöse, nur halt, weil es hätten bessere Angebote für ihn da sein sollen. Und das ist schon dann schon auch überraschend. Ich hätte ihn auch gern bei uns gesehen, aber alles gut und schön. Das wird schon. über Klose und Nürnberg so insgesamt, also wir haben jetzt drüber gesprochen, wie eng die Tabelle zusammengerückt ist. Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt wir mit 18 Punkten, Elversberg mit 16 Punkten und da habe ich gesehen, Nürnberg auch mit 16 Punkten. Und die waren schon mehr oder weniger unten abgeschrieben. Klose war schon entlassen. Aber ich glaube, bei Klose war das halt so, er hatte dieses Vertrauen in die Mannschaft, in dieses System, was er jetzt gefunden hat mit den richtigen Spielern. Und auch diese, wie Lasse eben gesagt hat, diese teuren Spieler, Yannis Serra und so weiter, die lässt er auf der Bank, weil es passt nicht rein. Und wir sehen eine Mannschaft, die Bock hat, offensiven Fußball zu spielen, die da richtig Gas geben in diesem 3-4-1-2, also ein System, was offensiv für Overload sorgen kann mit der Dreierkette, die dann absichert, aber auch, wo Justwan dann zwischen die beiden Sechser fällt und du dann ein 5-3-2 machen kannst, wo du dann auch wieder auf dein Umschaltspiel spielen kannst. Also da sind schon Möglichkeiten da für Klose und auch für Nürnberg in das System. Und den Lauf, den die momentan haben, offensiv, ich denke schon, wenn man tippen möchte, kann man schon über 2,5 Tore tippen.
Gut, natürlich muss man sagen, nach den drei torreichen Spielen, nach den letzten drei torreichen Spielen, ist Nürnberg hinter dem HSV die zweitbeste Offensive der Liga. Das 8-3 gegen Regensburg muss man vielleicht ein bisschen relativieren, aber treffsicher und in Form ist der Club und vor allem ist es eine unglaublich zweikampfstarke Mannschaft. Die sind auf dem ähnlichen Zweikampfniveau wie Elversberg. Allerdings, Lasse, habe ich den Eindruck, dass Nürnberg im Volkspark eher aus einer defensiveren Ausrichtung agieren wird, zumindest das, was ich bisher von denen gesehen habe. Oder denkst du, sie kommen hier und wollen wieder Kapelle spielen?
Naja, die spielen ja auch jetzt im Pokal gegen Hoffenheim. Von daher glaube ich nicht, dass sie jetzt am Mittwoch Pokal spielen, auch gegen Bundesligisten, sondern bei uns auch volle Kapelle spielen. Ich glaube, dafür ist der Kader. Er ist relativ breit, aber ich glaube nicht, dass sie sich das trauen, da zweimal so Vollgas zu geben und dann irgendwie zu sagen, ja, wir rennen den HSV an und werfen alles nach vorne. Ich denke auch eher an eine kontrollierte Offensive von Nürnberg bei uns.
Ich denke, mehr Nürnberg darf sich auch fragen, was haben wir zu verlieren? Alle hatten uns abgeschrieben, jetzt kommen wir mit Rückenwind. Wieso sollen die nicht frisch aufspielen? Weil auch die sehen, Magdeburg hat bei uns ein Tor gemacht, Elversberg hat 4 Tore hinbekommen, die Möglichkeiten sind da. Also ich glaube nicht, dass die sich so viel ändern werden wie gegen Regensburg. Natürlich wissen die, dass da jetzt auch eine andere Qualität ist als gegen Regensburg. Aber ich denke schon, dass Nürnberg auch mit einem offensiven Gameplan in den Volkspark kommt.
Ja, warum ich das mit der defensiven Ausrichtung mal so gefragt habe, ist, weil ich aus Nürnberg aktuell noch nicht so richtig schlau werde. Weil wir haben es, ihr habt es ja gesagt, ne? Miro Klose hat eine Weile gebraucht, um die Mannschaft so in die Spur zu bekommen und langsam greift diese Spielidee. Und was ich halt spannend fand, das ist so ein kleiner Funfact, wenn man bedenkt, wie kopfballstark Miro Klose in seiner Karriere war, Nürnberg schlägt eigentlich gar keine Flanken. Also die nutzen das als offensives Stilmittel gar nicht. Da sind sie, glaube ich, auf dem letzten Platz. Und sie geben die zweitwenigsten Torschüsse ab. Das fand ich auch sehr interessant. Also das ist alles eher, so lesen sich die Zahlen und die Ausschnitte, die ich von Nürnberg gesehen habe, eher so, als ob die Mannschaft schon eher aus einer defensiven Kompaktheit dann aber sehr gezielt nach vorne spielt. Und klar, mit einem Mittelstürmer wie Miro Klose als Trainer, der kann schon vermitteln, wie man im Strafraum dann sich richtig positioniert und den Ball über die Linie drückt. Also wir müssen defensiv immens aufpassen und werden weiterhin auf Schonlau verzichten müssen am Sonntag, aber eben auch auf Meffert. Und durch das Fehlen von Meffert könnte es, sofern Hefti und Hatzikadunic fit werden, sogar eine größere Umstellung in der Defensive geben. Und dann eventuell sogar El Fadli zurück auf der 6. Weil wir haben ja jetzt so ein bisschen das Problem, unser Kapitän in der Innenverteidigung gesperrt und unser Sechser auch gesperrt. Und ich glaube, für den HSV wird es darum gehen, zu zeigen, dass das Spiel gegen Elversberg nur ein Ausrutscher war, Bürger. Was glaubst du nach den Worten von Baumgart und Kunst jetzt vom Sonntag, die vielleicht auch ein bisschen emotional waren, direkt nach dem Spiel? Glaubst du an so eine Rotation im Punktspiel, wohlgemerkt, am Sonntag?
Irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen. Zumal wir auch mit einem Perrin einen Spieler geholt haben, der bestimmt nicht dafür gedacht war, einfach auf der Bank zu sitzen.
Ja.
Deswegen denke ich mir schon, dass man vielleicht auch ein bisschen, bedenkt man jetzt die ganze Saison von Schonlau, war ja nicht prickelnd. Also wieso nicht dann einfach auch einen Perrin in Stellung bringen? El Fadli macht das momentan sehr gut in der Innenverteidigung, finde ich. Also ob den jetzt um zu rotieren, weiß ich nicht. Aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass wir über diese Rotation nachdenken, ist halt auch ein Zeichen dafür, wie stark wir den Kader ansehen. Und das, finde ich, muss dann auch irgendwie gezeigt werden. Und es muss mal auch ausgesprochen werden, dass ein Spieler, der nicht performt, der muss dann auch rausrotieren, zumal es da ja Alternativen gibt. Aber du sagst jetzt, wir sollen nur auf das Spiel Sonntag denken, aber das Spiel Mittwoch wird da auch eine wesentliche Rolle tragen.
Absolut, über das sprechen wir auch gleich. Ich komme nur auf das Spiel am Sonntag, weil natürlich ist die Liga unser Tagesgeschäft. Das ist das Ding, wo wir aufsteigen müssen. Den Pokal müssen wir nicht gewinnen. Und nach den Aussagen des Trainers, der von einer riesigen Enttäuschung sprach, kann er eigentlich, Lasse, aus meiner Sicht, gar nicht die gleiche Elf, kann er sowieso nicht, also unabhängig von Meffert, aufs Feld schicken, sondern er muss ja irgendwie die Spannung bei den Spielern wieder reinbekommen und er wird nicht alle Elf austauschen. Aber irgendwo erwarte ich jetzt doch wieder ein Signal des Trainers an die Mannschaft. Ansonsten verpufft doch irgendwo auch seine sehr deutliche, laute öffentliche Kritik. Es geht ja auch irgendwo ein Stück weit aus meiner Sicht darum, dass man das Spiel in Elversberg als Ausrutscher nach unten einordnet, nach dem Sonntag, und nicht umgekehrt sagen muss, in den Topspielen war der Ausreißer nach oben beim HSV. Das dürfte natürlich mit dem Pokalspiel eine sehr interessante und intensive Woche für Trainer und Mannschaft werden, aber für mich zählt erstmal die Antwort am Sonntag zu Hause gegen Nürnberg. Die ist irgendwie für mich in der Prio vorne, was diese Situation beim HSV jetzt angeht.
Ja, Baumgart sagt ja immer, er hat Bock auf Pokal. Ich persönlich hoffe, dass Baumgart den Pokal vielleicht nicht zu viel Priorität einordnet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Baumgart hat richtig Bock auf Pokal, wie ich es eben gesagt habe. Für mich ist das Spiel gegen Nürnberg auch das Wichtigere, weil wenn wir jetzt verlieren, dann wäre das schon so ein bisschen so ein Einschnitt in die Saison tatsächlich. Von daher sollte die zweite Bundesliga für mich die Prämisse haben. Und ja, da sollte man dann die maximal beste Elf aufstellen. Also ich würde eher für den Pokal mal rotieren und ein paar Spieler eine Chance geben, weil realistisch gesehen ist das schwierigere Spiel, wo wir weniger die Chance haben. Also ich finde nicht, dass man jetzt irgendwie auch nur irgendwie nü der Chance auf einen Sieg gegen Nürnberg dafür opfern sollte, um Pokal irgendwie gut auszusehen.
Ja, ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Natürlich will man nie irgendwas abschenken und die Woche ist natürlich kompliziert, auch was die Personalien beim HSV angeht, denn es geht eben am Mittwoch um 18 Uhr in Freiburg um den Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals. Es hätte deutlich leichtere Lose gegeben, ein Bundesligist auswärts ist schon keine leichte Aufgabe, aber Freiburg steht halt im ersten Jahr nach Christian Streich auf Platz 5 in der Bundesliga-Tabelle. Ich bin ehrlich, das ist aktuell noch nicht unsere Kragenweite. Natürlich ist in einem einzelnen Spiel alles möglich, aber genau wie du, Lasse, halte ich die Chancen für geringer oder gering und sehe es aber als interessanten Härtetest für den Kader und die Spielanlage. Wir wissen, so hat Baumgart heute gesagt, Baschow wird spielen, Matteo Raab ist der Pokaltorhüter. Aber so wie du es eben gesagt hast, Lasse, du würdest da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rotieren und auf die Überraschung hoffen. Baumgarts Aussagen klingen anders, ne?
Ja, Baumgarts Aussagen klingen ganz anders und das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich würde eher im Pokal so ein Karabet, dann ein Jatta und dann vielleicht wieder ein Balde von Beginn an, den Spielern mal im Pokal die Chance geben und dann die stärkste Elf in der Bundesliga. Gut, aber wenn wir jetzt gegen Elversberg gesehen haben, waren sie da auch nicht gut. Was ist denn jetzt die stärkste Elf? Von daher, das ist schwer zu beantworten. Freiburg hat den besten Saisonstart ever, meine ich. Ich glaube, die waren nach dieser Zeit in der Bundesliga nie so gut. Von daher sollten wir realistisch sein. Also wenn wir was gegen Freiburg holen wollen, brauchen wir einen Sahnetag und Freiburg muss einen ganz schlechten Tag erwischen. Also da sollte man auch nicht irgendwie utopisch sein. Trotzdem sehe ich den HSV nicht chancenlos, weil wir kennen den HSV. Es wäre typisch, wenn wir jetzt gegen Elversberg richtig scheiße spielen und gegen Freiburg bringen wir sie vielleicht an den Rande einer Niederlage oder in die Verlängerung oder Elfmeterschießen. Das haben wir schon öfter mal geschafft, damals gegen Köln und so, ne? Also es ist nicht unmöglich, aber es wird wahnsinnig schwer. Also Freiburg ist auch eine Mannschaft, die hat auch so einen Sprung gemacht, dass es keine Mannschaft mehr, die im unteren Drittel der Bundesliga anzufinden ist, sondern es ist einfach eine Mannschaft, die regelmäßig unter den Top 8 jetzt spielt oder Top 7. Also das wird schwer. Und wie gesagt, also ich würde eher gegen Freiburg rotieren als gegen Nürnberg.
Bürger, ganz kurz. Freiburg ist das zweitstärkste Team in Sachen Laufdistanz in der ersten Liga. Da wird uns also die maximale Intensität abverlangt. Ich bin bei Lasse. Ich würde nicht volles Risiko gehen aus Sicht des HSV. Und vielleicht ist es sogar eine Chance, Spielern wie Jatta, Poreba, Feray, Karabetz die Chance zu geben, sich zu zeigen und anzubieten für Sonntag. Für mich wäre es wichtig zu sagen, hey, wir werfen zwar alles rein und wir gehen nicht unter, aber im Falle einer wahrscheinlichen Niederlage erhobenen Hauptes nach Hamburg zurückzufahren, denn es wäre kein Drama, gegen einen starken Bundesligisten im Pokal auszuscheiden. Es kommt auf das Wie an und das Wie ist die Präsenz auf dem Platz, Bürger. Oder siehst du das anders?
Ich finde das so interessant, ne? Lasse sagt, ja, lass mal Spieler wie Karabetz, lass mal Baldé wieder ran. Spieler, die wir im Laufe der Saison richtig hoch angelobt haben, die eigentlich, wo wir gesagt haben, das sind jetzt die Stammspieler, die sind jetzt auf der Bank und müssen sich wieder anbieten, um Stammspieler zu werden. Ich finde, das zeigt auch, wie ausgewogen der Kader ist. Es gibt keine diesen ganz klaren, sagen wir jetzt mal, nicht, das respektiere ich gegen Nemeth, aber der Unterschied von Glatze zu Nemeth war schon deutlich. Und das ist halt wieder, der ist jetzt ein bisschen ausgeglichen. Was mir vielleicht ein bisschen so in den Gedanken kommt, ist halt, lassen wir doch mal Spieler wie ein Poreba zum Beispiel, lassen wir dem mal eine Pause bekommen oder lassen wir dem mal spielen, damit er auch ein bisschen Kampfminuten bekommt, bevor er Meffert ersetzen muss Samstag.
Ja.
Richter hat jetzt zwei Spiele lang nicht überzeugt. Entweder bekommt er jetzt seine letzte Chance oder Karabit spielt jetzt schon im Pokal. Dasselbe gilt für Firai, der muss ja auch irgendwie warten, dass er jetzt mal wieder am Zug ist. Was macht Jatta, was machen Baldé? Die Möglichkeiten sind da. Ich sehe das nicht als eine schwächere Rotation. Ich sehe das halt, das Aufspielen von dem breiten Kader.
Ja, also das vielleicht ist das Wort Rotation auch zu negativ behaftet, was das angeht, weil ja, im Grunde, man könnte die volle Breite ausspielen und den Konkurrenzkampf erhöhen.
Ich meine mit Rotation auch nur, dass man keine Spieler jetzt reinjagt und zweimal 90 Minuten durchjagt, sondern dass man Spieler so einsetzt, dass sie am Sonntag auch noch fit sind für Nürnberg. Weil es bringt nichts, wenn du jetzt Spieler 90, vielleicht sogar 120 Minuten gegen Freiburg einsetzt und dann am Sonntag wieder genau die gleiche Elf einsetzt von Spielern, die schon 120 Minuten am Mittwoch in den Beinen haben. Das meine ich. Mhm. Also ich würde da schon darauf achten, dass ich vielleicht am Sonntag dann andere Spieler einsetze, die als das Spiel gegen Freiburg gespielt haben. Wenn du natürlich zu früh 3-0, 4-0 zurückliegst, dann gut. Kannst du vielleicht auch einen Gang rausnehmen, wobei dann wird es vielleicht ein nicht so schönes Ergebnis für uns. Aber ja, das alles ist nicht so einfach, ja.
Ja, es macht es wirklich kompliziert, weil natürlich auch der DFB-Pokal bringt Geld, bringt Renommee und sich mit dem Bundesligisten zu messen bei den Zielen, die der HSV in dieser Saison hat, ist sicherlich auch jetzt nicht unbedingt auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern auch ernst zu nehmen.
Vor allem, es wird immer interessant zu sehen, wie wir uns gegen eine Mannschaft schlagen, wo wir nicht der Favorit sind.
Ja.
Und wo wir nicht das Spiel machen müssen. Und ja, für Freiburg sind wir das Elversberg, aber wir sind immer noch der HSV, wir haben immer noch einen Namen und wenn wir da 6-0, 7-0, 8-0 vielleicht auf diese Mappe kriegen, werden wir trotzdem ausgelacht werden, auch gegen Freiburg.
Absolut.
Als HSV. Aber es ist trotzdem mal interessant zu sehen, wie auch eine Mannschaft wie Freiburg den HSV annimmt und auch wie wir dann tatsächlich gegen so eine Mannschaft aus der oberen Hälfte der Bundesliga uns präsentieren. Vielleicht spielen wir richtig gut mit und wir sagen, ja, dieser Fußball, den Baumgart spielt, passt einfach eher besser zur ersten Liga als zur zweiten. Aber in der zweiten Liga kann man sich davon halt nichts kaufen, ne?
Ja, aber auch dann wieder, am Sonntag musst du dann trotzdem diese drei Punkte zu Hause
holen. Ja, genau.
Also,
ja, ja.
Wir drehen uns so da so ein bisschen.
Habe ich so ein bisschen Angst. So wie was Baumgart man jetzt aus der Presse rausnimmt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, bitte nicht den Fokus auf den Alltag verlieren wollen, wenn man jetzt Pokal gegen Freiburg spielt. Und so ein bisschen, das ist, wirkt für mich so ein bisschen so.
Gut, dann werden wir mal mit diesen Bauchgefühlen auf den 11. Spieltag schauen, der dann am Wochenende kommt und lassen uns am Mittwoch überraschen. Am 10. Spieltag haben die ersten drei in der Tabelle verloren. Entsprechend ist alles wieder ein bisschen durchrotiert. Das Topspiel am kommenden Wochenende ist Hannover, der Tabellenzweite zu Hause gegen den KSC, das ist der Vierte. Ist das dein Spielbürger oder hast du ein ganz anderes spannendes Duell gefunden?
Ich mache Katastrophentourismus, soll man fast sagen. SSV Ulm gegen Schalke 04 Freitagabend.
Oh, der 14. gegen den 15. Das ist, oh Gott, ja, also Schalke habe ich mir, das wird nicht, mal sehen, wie sich das da entwickelt. Lasse, wie sieht's bei dir aus?
Ich gucke auch so ein bisschen Katastrophentourismus, wenn man es so nennen möchte, Hertha BSC gegen 1. FC Köln.
Oh,
für Köln läuft es ja auch nicht so, wie sich's erhofft haften.
Könnte ein torreiches Spiel werden, also da, ja. Da wird ja auch gerne mal irgendwie aus allen Rohren gefeuert. Ja, gut, dann habt ihr mir das Top-Duell übrig gelassen, das nehme ich gerne an. Ich schaue dann Hannover gegen den KSC. Ich weiß nicht, ich bin aus beiden Mannschaften noch nicht so richtig schlau geworden. Bin sehr gespannt, wie sich dieses Spiel am Samstag entwickelt. Es ist halt dieses Top-Spiel am 11. Spieltag. Und in der Hoffnung, dass es in Elversberg nur ein Ausrutscher war und uns am Mittwoch eine Überraschung gelingt, starten wir in diese neue Fußballwoche und hoffen auf positive Ergebnisse für die kommende Podcast-Folge am nächsten Montag. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.